Die sechs Parameters, Teil 4, Virya, Tatkraft, Energie, Fleiß. Es handelt sich um Reflexionen von Horst Gungel nach der Lektüre von Shantidevas Juwelenschmuck der Befreiung. Virya ist eine sehr kraftvolle, männliche Tugend. Virya, da steckt Vir drin, V-I-R, das wir im Lateinischen als Bezeichnung für Mann kennen und das auch im Lateinischen Virtus, Tugend, vorkommt. Eine mannhafte Tugend, die eben Aktivität, Stärke, Kraft, Engagement voraussetzt. Und in Virya geht es genau um all diese Eigenschaften. Und wenn man sich anschaut, dass die dritte Parameter, über die ich letzte Woche gesprochen habe, Kshanti ist, Geduld, dann haben wir hier gewissermaßen ein Paar, das sich ergänzt. Virya ist kein blinder Aktionismus. Es muss ausgewogen sein mit Kshanti, mit Geduld. Es geschieht auf der Basis von Shila, von Ethik. Deswegen haben wir Virya an vierter Stelle. Die anderen Parameter sind gewissermaßen eine Basis, auf der Virya besser entwickelt werden kann. Shantideva sagt, wer faul ist, handelt nicht zum Nutzen anderer und erreicht auch keine Erleuchtung. Dann haben wir das Wort faul drin, was ganz eindeutig das Gegensatz zu fleißig ist. Faulheit und Fleiß sind also zwei Gegensätze. Man spricht von nahen Feinden, von fernen Feinden. Der ferne Feind von Virya, von Tatkraft, ist also Faulheit, gewissermaßen das Gegenteil. Blinder Aktionismus wäre ein naher Feind von Virya, etwas, womit man es verwechseln kann. Also Virya ist kein blinder Aktionismus, sondern ist auf der Basis von Shila und Kshanti aufbauend. Wer faul ist, handelt nicht zum Nutzen anderer, sagt Shantideva, und erreicht auch dadurch keine Erleuchtung. Er handelt nicht zum Nutzen anderer, das heißt, er handelt allenfalls aus Selbstnutz. Faulheit kümmert sich nur um sich selbst. Nun, um sich selbst muss man kümmern, um sich zu erhalten, auch um das, was man für notwendig für sich hält, zu machen, aber der Faule kümmert sich um sonst nichts. Die Art von Fleiß, in der es um Virya geht, ist also immer nicht nur selbstbezogen, sondern sie dient dem Nutzen anderer. Zum Nutzen anderer handeln ist eine Grundlage dieses Satzes nach. Wer faul ist, handelt nicht zum Nutzen anderer und erreicht dadurch auch keine Erleuchtung, um Erleuchtung zu erreichen. Aber man erreicht die Erleuchtung nicht aus Selbstsucht, eben um diese Erleuchtung zu erreichen, sondern mit Virya handelt man zum Nutzen anderer und begibt sich dadurch auf den Pfad der Erleuchtung. Der Weg zur Erleuchtung zu kommen ist gewissermaßen das Nebenprodukt von diesem Virya, von dieser Tatkraft, diesem Handeln zum Nutzen von anderen, letztendlich zum Nutzen aller Wesen. Worin aber steckt man seinen Fleiß? Nun, seinen Fleiß, seine Tatkraft, seine Energie steckt man in die Entwicklung positiver Qualitäten. Fleiß ist hier also nichts Wertneutrales. Es geht nicht um das, was man als Fleißarbeit irgendwo bezeichnet, irgendetwas tausendmal abzuschreiben oder so. Nein, es geht um die Entwicklung positiver Qualitäten. Positive Qualitäten sind natürlich unter anderem diese Parameters. Dana, gebe Freude, Shila, Ethik, Kshanti, Geduld, Virya, Fleiß, Jhana, meditative Vertiefung, letztendlich Spanja, Weisheit, aber dazu gehören viele andere Qualitäten, die in dieser Liste nicht aufgeführt sind, zum Beispiel die Brahma-Viharas, Metta, Freundlichkeit, Offenheit, Zuneigung zu den Wesen zu entwickeln, Mudita zu entwickeln, Mitfreude, neidlose, selbstlose Mitfreude mit dem Erfolg von anderen. Oder auch Karuna, Mitgefühl für Leute, die für Wesen, die im Leiden gefangen sind, tatkräftige Hilfe für diese. Und letztendlich Upekkha, Gleichmut im Sinne von engagierter, nicht mehr Parteilichkeit. Alles dieses sind positive Qualitäten. Es geht also bei Paramita Virya um nichts anderes als Energie hereinzustecken, positive Qualitäten zu entwickeln. Das ist der Aspekt von dem, wohin ich mich entwickeln will. Und dann kann man natürlich auch noch fragen, wovon ich mich wegentwickeln möchte mit Hilfe dieses Fleißes, mit dieser Tatkraft, mit dieser Virya. Es geht darum, sich von den rein weltlichen Dingen zu befreien. Weltliche Dinge dazu gehören zum Beispiel der Materialismus, in den wir mehr oder weniger eingebunden sind. Sich von solchen Dingen zu emanzipieren, dazu ist in der Tat tatkräftiges Engagement nötig. Fleiß ist und setzt voraus die Freude am Tugendhaften und ist außerdem das einzige Gegenmittel zur Faulheit. Nun, von der Faulheit komme ich nur dann weg, wenn ich all das in mir unterstütze, was mich motiviert, was mich zur Tatkraft antreibt. Und Fleiß ist die Freude am Tugendhaften. Wenn ich mich am Tugendhaften erfreue, dann erstrebe ich dieses Tugendhafte in meinem Denken, in meinem Reden und in meinem Handeln an. Und genau das ist Fleiß, dieses umzusetzen. Die Freude am Tugendhaften in aktive Handlung umzugestalten. Und Shantideva sieht dann die Faulheit ihrer Natur nach von dreierlei Art. Nämlich erstens der Faulheit aus Gleichgültigkeit, zweitens der Faulheit aus Mutlosigkeit und drittens der erniedrigenden Faulheit. Sehen wir uns diese drei Aspekte der Reihe nach an. Da ist einmal Faulheit aus Gleichgültigkeit, die zu überwinden ist, indem man das Gegenteil von Faulheit, nämlich Fleißheit, entwickelt. Aber woraus besteht diese Faulheit aus Gleichgültigkeit? Nun, Faulheit aus Gleichgültigkeit haben wir dann, wenn es zum Beispiel um eine Faulheit des Überdrusses handelt, wie Shantideva es nennt. Was bedeutet das? Überdruss. Es ist ein Wort, das heute nicht mehr sehr geläufig ist. Meines Wissens habe ich das letzte Mal in einem Asterix-Heft entdeckt, wo irgendein fauler Römer Gaius Überdruss hieß. Nun, wir sehen schon, an diesem Namen, in diesem Asterix-Heft, da ist Assoziation bei Überdruss mit Faulheit. Da also mit dem Gegenteil von Virya mit Tatkraft. Zum Überdruss gehört, meine ich, einerseits eine gewisse Lustlosigkeit. Man ist so satt mit allem Möglichen, dass man überhaupt nicht mehr motiviert ist, irgendetwas zu tun. Und damit sind wir neben der Lustlosigkeit beim zweiten Aspekt von Überdruss, nämlich mangelnder Motivation. Wir sind dann überdrüssig, was zur Gleichgültigkeit führt und damit zum Gegenteil von Fleiß, wenn wir keine Motivation haben. Wir können also daran arbeiten, indem wir uns motivieren, indem wir zum Beispiel uns an positiven Gestalten orientieren, indem wir uns an den Erfolgen von Tatkraft erfreuen. Und ein anderes Wort, denke ich, für Übertrost oder womit es ganz stark auch auszudrücken ist, was damit gemeint ist, ist Antriebsschwäche. Eben weil uns diese Motivation fehlt, haben wir zu wenig Antrieb. Es fehlt uns daran. Wir haben Antriebsschwäche. Das heißt, Faulheit durch Gleichgültigkeit ist einmal Faulheit durch des Übertrusses, die sich durch Antriebsschwäche, Lustlosigkeit und fehlende Motivation äußert. Dann kommt hinzu, dass da eine gewisse Bequemlichkeit ist. Man hat ganz einfach keine Lust, irgendetwas zu machen. Eventuell kommt Schläfrigkeit dazu. Wenn wir nicht motiviert sind, sind wir es müde, sagt man auch. Es ist eine unterliegende Schläfrigkeit. Diese Schläfrigkeit kann übrigens ganz handfest werden, mitunter in der Meditation. Das ist die Stelle in Meditation, wo es an uns wäre, mit Virya, indem wir uns wirklich motivieren, Freude an der Meditation zu bekommen. Und einher mit Schläfrigkeit geht auch die Neigung, zu viel zu schlafen. Es gibt Menschen, die schlafen objektiv deutlich mehr, als zur Erholung nötig wäre. Nicht, dass sie dadurch besonders wach wären hinterher. Nein. Zu viel Schlaf führt zu weiterer Schläfrigkeit. Das ist also eine Sache, gegen die wir uns hüten müssen. Vom Buddha wird gesagt, er habe von den 3 Nachtwachen nur in der mittleren geschlafen. Nun, wenn wir die Nacht mit 12 Stunden annehmen, so können wir sagen, für uns gilt als normale Schlafenszeit meist 8 Stunden. Das heißt also 2/3 dieser 12-stündigen Nacht. Vom Buddha wird gesagt, er habe nur die mittlere Nachtwache geschlafen. Das wären demnach 4 Stunden. Das muss kein Zielwert sein, an dem wir uns orientieren. Wir sollten uns nicht Schlaf rauben und zu wenig Schlaf gönnen. Man muss sehen, wie viel Schlaf man braucht, um wirklich wach und ausgeschlafen hinterher zu sein. Aber im Umkehrschluss zu glauben, wenn wir besonders viel schlafen, dann seien wir besonders ausgeschlafen, das stimmt auch nicht. Auch hier gilt es, den Mittelweg zu halten. Und zur Faulheit aus Gleichgültigkeit gehört außerdem laut Shantideva das Anhaften an Freuden geistiger Untätigkeit. Das finde ich recht interessant. Anhaften an Freuden geistiger Untätigkeit. Wann sind wir geistig untätig? Ist unser Geist nicht beständig beschäftigt? Erinnern wir uns nicht daran, wie unser Geist uns beständig ablenkt, wenn wir uns in der Meditation hinsetzen? Was sind dann die Freuden geistiger Untätigkeit? Es ist offensichtlich nicht, dass in der Meditation zur Ruhe kommen. Es ist nicht die Shamatha-Meditation. Die Freude geistiger Untätigkeit bedeutet, sondern unseren Geist nicht aktiv gestalten zu lassen. Dann fehlt Virya, dann fehlt Tatkraft. Also unseren Geist passiv zu benutzen. Und das ist, glaube ich, ganz typisch für unsere heutige Zeit. Unser Geist ist, wie alle anderen Lebensbereiche, auch auf Konsum ausgerichtet. Wir lieben es zu konsumieren und nicht geistig aktiv zu sein. Wir sehen zum Beispiel gerne fern. Wir können uns einlullen lassen von Geschichten, die jemand anders für uns sich ausgedacht hat. Anstatt selbst zu denken, nehmen wir Wirklichkeiten aus zweiter Hand. Dieses dauernde Konsumieren wollen. Wenn man sich irgendwo hinsetzt, sei es in der Zahnarztpraxis oder sonst wo, Der erste Griff ist zu illustrieren und mag sie noch so profan und oberflächlich sein. Man konsumiert, man braucht nicht selbst geistig aktiv zu sein, man lässt sich bedienen. Das Anschalten des Fernsehers, so wie wir zu Hause sind am Abend. Das Anschalten des Radios, wenn wir uns in Auto setzen und keineswegs wirklich nur, um den Verkehrsfunk zu hören. Sondern uns nicht pausenlos berieseln zu lassen. Ja, es gibt Menschen, die laufen auf der Straße rum und lassen sich berieseln, indem sie sich von einem elektronischen Gerät ständig Musik oder so etwas einflößen. All das sind Anhaftungen an Freuden geistiger Untätigkeit. Also das bloße Konsumieren. Bei uns bei Meditation am Obermarkt bieten wir als letzte Praktik immer an, entweder eine stille Meditation oder eine geleitete Meditation oder eine devotionale Praktik. In 85-90% aller Fälle wird die geleitete Meditation gewählt. Sie kommt unserer gewöhnlichen Konsumneigung entgegen. Statt in meiner Meditation selbst geistig zu arbeiten, lasse ich für mich arbeiten, lasse ich denken, konsumiere Meditation. Das heißt nicht, dass das generell falsch ist, dass es so etwas nie geben dürfte. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es verfehlt, dass wir das überhaupt anbieten, Geleitemeditation. Geleitemeditation kann uns Anregungen geben. Für unsere eigene Meditation oder für unsere eigene Reflexion. Aber sie darf diese niemals ersetzen. Sich zu Hause hinzusetzen und immer wieder eine bestimmte Meditationskassette einzulegen oder mehrere und sich davon berieseln zu lassen, ist Konsumieren, ist Anhaftung an den Freuden geistiger Untätigkeit, ist Faulheit, ist das Gegenteil von Virya, führt nicht zur Erleuchtung, sondern ist kontraproduktiv. Die erste Art der Faulheit ist also die Faulheit aus Gleichgültigkeit. Die zweite Art ist Faulheit aus Mutlosigkeit. Die haben wir dann, wenn wir denken, wir ändern doch nichts. Ich kann weder mich selbst ändern noch die Welt, also versuche ich es am besten auch gar nicht. Lassen wir das mal mit dem Weltändern beiseite und denken nur an uns selbst. Ich bin dann faul aufgrund von Mutlosigkeit, wenn ich denke, ich könne mich nicht entwickeln. Dann, wenn man sich für so unbedeutend hält, dass man keinerlei Fleiß aufbringen kann, um den Pfad weg aus dem Rad des weltlichen Lebens hin in Richtung Erleuchtung gehen zu können. Aber, so sagt Shantideva, selbst Fliegen haben Buddha-Natur. Dann wirst du es doch schaffen. Nun, das klingt etwas übertrieben, aber es bedeutet nichts anderes als, jeder von uns hat die Grundlage, Höchstes zu erreichen. Die Frage ist nicht in der Grundausstattung, sondern die Frage ist, ob wir den Mut aufbringen, den Fleiß aufbringen, das Engagement aufbringen, uns selbst zu motivieren. Und darum geht es letztendlich. Wenn wir mutlos sind, dann sollten wir daran arbeiten, uns zu motivieren. Nur durch Motivation kommen wir zur Virya. Und eine Art zu motivieren ist es, indem man sich Vorbilder ansieht. Das höchste Vorbild dabei mag der Buddha sein. Aber es gibt viele Vorbilder aus unterschiedlichen spirituellen Traditionen und in allen möglichen buddhistischen Gemeinschaften ebenso. Wenn wir uns an diesen orientieren, dann kann uns das inspirieren, dann kann uns das motivieren, dann kann das die Freude am Tugendhaften steigern und damit unsere Tatkraft, unsere Virya, unsere Energie voranzugehen. Und dann gibt es noch laut Shantideva neben der Faulheit aus Gleichgültigkeit und der Faulheit aus Mutlosigkeit die erniedrigende Faulheit, von der er sagt, sie sei gleich mit dem Anhaften an Untugenden. Und er nennt dabei zwei Untugenden insbesondere. Eine dieser Untugenden ist das Anhäufen von Besitz. Natürlich ist es auch eine Art von Tatkraft, Besitz anzuhäufen. Schaffe Häuslebau oder alle möglichen Konsumgüter zu besorgen. Doch letztendlich ist es ein Vermeiden, uns selbst entwickeln zu wollen. Wir setzen uns Ersatzziele. Wir glauben, dieser Besitz würde uns, dadurch, dass wir ihn besitzen, sicherer machen. Nichts davon. Wir sind weiterhin vergänglich. Wir unterliegen Dukkha, Unvollkommenheit. Wir unterliegen Vergänglichkeit. Nichts von diesem Besitz macht dich sicherer. Wenn du dennoch auf Besitz vertraust, diesen anhäufst, dann ist das eine Untugend. Nehmen wir das Beispiel des Buddha, der ganz, ganz wenig besessen hat. 3 Tücher, in denen er seinen Körper wickelte, eine Bettelschale, ein Rasiermesser, eine Nähnadel und ein Filter zum Filtern von Wasser. Das hat gereicht in Indien. Vielleicht brauchen wir ein klein bisschen mehr heutzutage. Aber wir brauchen nicht eine Villa mit vielen Zimmern. Wenn wir alleine leben, dann tut es mit Sicherheit ein Einzimmer-Apartment auch. Und ich kann mich daran erinnern, in meiner Jugend war selbst dieses noch Luxus. Viele Leute, die alleine lebten, haben ganz einfach in einem möblierten Zimmer in einer Wohnung bei anderen Leuten gewohnt. Von daher, man braucht längst nicht das, von dem uns die Werbung und unsere eigene Gier vormachen, dass man es braucht. Also die erniedrigende Faulheit als dritte Art der Faulheit bedeutet Anhaften an Untugenden, von der die erste Anhaften, Anhäufen von Besitz ist. Die zweite heißt Unterdrücken von Feinden. Wenn wir Unterdrücken von Feinden hören, denken wir an Personen. In der Tat ist es erniedrigend, Personen zu unterdrücken. Und eine erniedrigende Faulheit ist es, wenn ein Herrscher Personen unterdrückt, gefangen hält, auf dass sie ihm nicht gefährlich werden können. Aber das ist hier nicht mal in erster Linie gemeint. Unterdrücken von Feinden bedeutet auch, dass wir uns inneren Herausforderungen nicht stellen. Unterdrücken ist immer eine Art von Flucht. Wir sollten uns allen Herausforderungen stellen. an ihnen wachsen, uns dadurch motivieren lassen. Zum Unterdrücken von Feinden gehört auch, negative Aspekte des eigenen Selbst zu verdrängen. In der Meditation kann es vorkommen, dass wir mit Aspekten des eigenen Selbst in Kontakt kommen, die wir selbst als unangenehm empfinden, als negativ, als unsere dunklen Seiten. Faulheit wäre es, diese einfach zu unterdrücken, weil wir sie nicht wahrnehmen wollen. Der richtige Umgang damit wäre, Tatkraft wäre, diese Feinde, diese negativen Aspekte des eigenen Selbst nicht zu unterdrücken, sondern ihnen ins Auge zu schauen, sie anzusehen, zu schauen, woher kommt es, worin äußert sich das, wie könnte ich es überwinden? Und indem wir das machen, unterdrücken wir diese Feinde nicht mehr, sondern wir stellen sich ihnen. Und das Ziel davon ist Integration. Integration aller Aspekte unserer selbst. Und nur wenn uns das gelingt, zu einem integrierten Individuum zu werden, nur dann haben wir eine Basis für höhere Entwicklung in der Meditation. Ganz wichtig ist es also, negative Aspekte nicht zu unterdrücken, sondern ihnen ins Auge zu blicken, darüber zu reflektieren, ihre Ursachen zu ergründen, die Folgen, die sich daraus ergeben, wahrzunehmen, und ein Mittel zu finden, wie ich diese Feinde stellen kann und besiegen kann, anstatt sie zu unterdrücken. Und wenn wir also all diese drei Faulheiten, die Faulheit aus Gleichgültigkeit, die Faulheit aus Mutlosigkeit und die erniedrigende Faulheit überwunden haben, dann sind wir so weit, dass wir tatsächlich Virya, Tatkraft, Energie in all seinen Facetten ausleben können. Chandideva unterscheidet dann zwischen drei Arten des Fleißes nach ihrer Intensität. Der höchste Fleiß, die höchste Tatkraft, die höchste Energie ist der sogenannte rüstungsgleiche Fleiß. Er geht einher mit höchster Motivation. Das ist die Motivation, die Tatkraft, die ein Bodhisattva hat. Dann gibt es den Fleiß der Anwendung als zweites. Das ist eher der mittelmäßige Fleiß. Und dann gibt es den Fleiß der Nicht-Selbstzufriedenheit als die Grundlage an Fleiß, an Tatkraft, die notwendig ist. Schauen wir uns diese drei an und beginnen ganz unten. Die einfachste Art von Tatkraft, von Energie, ist der Fleiß der Nicht-Selbstzufriedenheit. Faulheit, hatten wir gesehen, ist Gleichgültigkeit, ist Mutlosigkeit, ist erniedrigend. In dem Moment, wo ich damit nicht mehr zufrieden bin, indem sich meine Selbstzufriedenheit nicht darin erschöpft zu sagen, okay, es ist ja alles in Ordnung so und was nicht in Ordnung ist, das kann ich gerade mal. In dem Moment, wo ich das nicht mehr habe, wo ich weiß, ich bin unvollkommen und möchte daran etwas ändern, dann habe ich den Fleiß der Nicht-Selbstzufriedenheit und dieser ist die Grundlage, mich zu entwickeln. Aufbauend auf diesem Fleiß der Nicht-Selbstzufriedenheit, der Basis, kommen wir dann zu dem mittelmäßigen Fleiß der Anwendung. Man könnte ihn auch sagen, ist der Fleiß des Pfades, den man benötigt, um auf dem Pfad voranzukommen. Und dazu sind zwei Anstrengungen nötig. Nämlich einmal der Anstrengung, um störenden Gefühlen zu entsagen, und zweitens der Anstrengung, um Tugenden zu vervollkommnen. Anstrengung, um störenden Gefühlen zu entsagen, wären also all diese Gefühle, die zur Faulheit führen. Und dazu ist eine Anstrengung notwendig. Überdruss, Schläfrigkeit, Bequemlichkeit, Mutlosigkeit, alles von all diesem haben wir gehört. Um diesen störenden Gefühlen zu entsagen, ist notwendig, auf der Basis dieser Nicht-Selbstzufriedenheit zu sagen, ich muss an mir arbeiten, ich will an mir arbeiten, sich zu motivieren, an sich zu arbeiten. Auch hier ist es gut, sich an Vorbildern zu orientieren. Aber nicht an Vorbildern in der Art, dass man sich hinsetzt und bei einem Keks und einer Tasse Tee etwas von Milarepa liest und hinterher seufzend sagt, ach ja, was für ein toller Kerl, und das war's dann? Nein. Indem wir uns an Leuten orientieren, die uns motivieren können, um ihnen nachzueifern. Das ist die Anstrengung, um störende Gefühle zu entsagen. Und dann gibt es diese Anstrengung, um Tugenden zu vervollkommnen. Welche Tugend auch immer. Diese Anstrengung muss 5 Gesichtspunkten genügen. Erstens muss sie andauernd sein. Viele Menschen neigen dazu, wenn sie sich von irgendetwas begeistern lassen, ein Strohfeuer von Begeisterung in sich entflammen zu lassen. Strohfeuer werden sehr schnell heil und sind auch ganz schnell wieder vergangen. Dauerhaftigkeit hingegen ist notwendig, uns immer wieder zu motivieren, dass wir langfristig an etwas arbeiten. Auch dazu ist ganz wichtig die Motivation. Also die erste Anstrengung, um die Tugend zu vervollkommen, muss grundsätzlich andauernd sein, stetig. Nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn irgendetwas einmal nicht klappt. Stetigkeit, Beständigkeit ist ganz wichtig. Zweitens muss sie vertrauensvoll sein. Voll von Vertrauen auf das Ziel, voll von Vertrauen auf den Pfad, der zum Ziel führt, und vielleicht voll von Vertrauen in Vorbilder. Das wird im Buddhismus auch häufig mit dem Ausdruck Shraddha bezeichnet. Shraddha, gläubiges Vertrauen. Wenn wir Vertrauen in den Buddha haben, wenn wir den Vertrauen in den Weg haben, den er aufgezeigt hat, und wenn wir Vertrauen in uns selbst haben, der wir doch größer sind als Fliegen und mit besseren Möglichkeiten ausgestattet, dann haben wir das genügende Vertrauen, um andauernd auf diesem Weg voranzugehen. Die Anstrengung muss also andauernd und vertrauensvoll sein. Und dann muss sie unerschütterlich sein. Immer wieder wird es Dinge geben, die uns von unserem Pfad ablenken wollen, die uns die Gelegenheit geben, uns ablenken zu lassen, wenn wir denn dafür anfällig sind. Unerschütterlichkeit heißt, was immer dort geschieht, es wird mich nicht von dem Pfad ablenken können, von meinem vollen Vertrauen in den Pfad, den ich dauerhaft gehen kann, lasse ich mich durch nichts ablenken. Wenn eine Ablenkung da ist, werde ich mich ihr stellen. Tatkräftig, mannhaft. Und dann muss diese Anstrengung nicht umkehrbar sein. Wenn ich mir also vornehm an meiner Erleuchtung zu arbeiten, Shila und Chanti und Virya zu üben und natürlich auch Meditation, dann darf es nicht so sein, dass mich das Erstbeste davon ablenkt, weil ich zum Beispiel eine neue Beziehung eingehe. Plötzlich ist irgendwas anderes im Mittelpunkt meiner Gedanken. Plötzlich ist meine Zuflucht zu den drei Juwelen, zu Buddha, Dharma und Sangha, überlagert von einem vierten Juwel, was mir da über den Weg gelaufen ist. Von irgendeiner Person. Dann würden wir einen Fehler machen. Denn dann würden wir umkehren von dem Pfad und uns einer anderen Orientierung geben. Das heißt nicht, dass wir um Himmels Willen keine Beziehungen eingehen sollten, aber sie sollten nicht in dem Vordergrund sehen. Es soll uns nicht wichtiger sein, als den Pfad zu gehen. Es muss nicht eine Person sein, kann auch etwas anderes sein. Wir können eine Beförderung angeboten bekommen. Eine neue Herausforderung. Wir sind darüber freudig erregt und plötzlich sind uns die Dinge, die mit unserem Beruf in Verbindung sind, sehr viel wichtiger als all das, was wir uns früher mal vorgenommen haben, an unserer eigenen Entwicklung zu tun. Also auch hier liegt eine Gefahr. Und die Anstrengung, um die Tugend zu vervollkommnen, muss also nicht umkehrbar sein von solchen äußeren oder selbstunterstützten Ereignissen. Und das fünfte und letzte ist, diese Anstrengung muss ohne Stolz sein. Wenn wir den Pfad gehen, um uns so toll zu finden, so viel besser als die anderen, voller Stolz darauf, was wir bereits erreicht haben, dann handelt es sich nicht mehr um eine Tugend, sondern dann fallen wir Selbstgefälligkeit anheim. Und das wiederum bedeutet Anhäufen von Besitz, eine Art Besitz, den Besitz dessen, des Ruhms, den wir damit verbinden, zumindest des Ruhmes für uns selbst. Also all diese sind Anstrengungen, um die Tugenden zu vervollkommnen. Und darüber hinaus gibt es die höchste Anstrengung, die höchste Art von Fleiß, sagt Chandideva, es ist der rüstungsgleiche Fleiß, die höchste Motivation, wie sie ein Bodhisattva hat. Ich bin nicht so ganz glücklich mit dieser Einteilung. Ich meine vielmehr, wenn die Punkte, die zuletzt genannt sind, voll entwickelt sind und stetig sind, dann haben wir die höchste Motivation. Wer tatkräftig den Pfad geht, wer vertrauensvoll ist und aufgrund dieser vertrauensvollen Basis seine Tatkraft entwickelt, wer unerschütterlich vorangeht, wer sich nicht von irgendwelchen Äußerlichkeiten umkehren lässt und das Ganze ohne Stolz tut, wer all dieses in Vollendung tut, von dem sage ich, seine Virya ist wirklich Bodhisattva-mäßig entwickelt. Geduld hat, wie wir gesehen haben, Unterstützung gefunden durch drei Dinge, die in der Lage sind, sie auszuweiten. Für Virya gilt das Gleiche. Virya-Tatkraft wird vermehrt durch die ursprüngliche Weisheit, die in uns selbst liegt, in unsere Buddha-Natur, wenn wir denn bereit sind, sie zu erkennen. Und Virya wird außerdem vermehrt durch analytische Erkenntnis, das heißt durch Reflektieren. Und Virya wird verstärkt, wenn wir unsere Verdienste zum Wohl aller Wesen widmen. Ich werde hier nicht näher drauf einkommen. Es gilt das Gleiche, was ich bei Kshanti schon gesagt habe. Und Virya wird auch vollendet durch die Übung von Leerheit und Mitgefühl. Mitgefühl, ein ganz wichtiger Aspekt zur Motivation, um unsere Virya, unsere Tatkraft einzusetzen. Virya ohne Mitgefühl ist falsch gerichtet. Virya muss immer getragen sein aus dem Mitgefühl mit anderen Wesen, denn nur, so haben wir gesehen, wer zum Nutzen anderer handelt, der handelt tatkräftig im Sinne von dem Parameter Virya. Und sie wird vollkommen durch die Übung von Leerheit, insofern als man keine volle Tasse sein soll, sondern offen für alles, was dort kommt. Offen, sie aufzufüllen mit all den Dingen, von denen ich gesprochen habe, die uns motiviert, diese Virya zu stärken. Was ist die Wirkung von Virya? Nun, sie ist zweierlei. Langfristig führt Virya zum Höchsten, zur Vollkommenheit, zur Erleuchtung. Aber auch kurzfristig ist sie interessant, denn sie führt zu den höchsten Freuden bedingter Existenz. Was sind diese höchsten Freuden bedingter Existenz? Nun, wenn ich Virya, Tatkraft, getragen von Mitgefühl und von Geduld wirklich übe, dann werde ich darin Erfolge sehen. Dann werde ich die Veränderung in mir selbst wahrnehmen. Und was kann schöner sein, als positive Veränderungen in sich selbst wahrzunehmen, festzustellen, ich befinde mich auf dem Pfad und ich habe Erfolge darauf. Und wer immer Virya übt, tatsächlich, andauernd, vertrauensvoll, unerschütterlich, nicht umkehrbar und ohne Stolz, der kann die Erfolge sehen. Und diese Erfolge werden ihn weiter motivieren. Auf diese Art ist der Pfad zur Erleuchtung, der Spiralpfad, gangbar. Und nur auf diese Art, nur mit Tatkraft.